Gesetzgeber, für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler. Ich bin der Geschäftsführer von CIC und freue mich ganz besonders auf die heutige Ausgabe. Ich habe heute einen Gast eingeladen, nämlich Christiane Schmaler. Und Christiane Schmaler hat erst über das Thema emotionale Intelligenz zu Ihnen gesprochen und auch danke für die positive Resonanz, die wir auch zu diesem Podcast von vielen Hörenden bekommen haben. Und es sind natürlich da viele Fragen nochmal aufgetaucht. Was gibt es denn noch mehr zu diesem Thema? Wie kann man denn die Potenziale von Menschen noch mehr entfalten und entwickeln? Und dazu ist natürlich Christiane in unserem CIC-Team die Spezialistin. Und deswegen haben wir gesagt, ganz kurzfristig, dass wir nochmal einen Podcast dazu aufnehmen, um nochmal tiefer in dieses Thema hineinzugehen. Und dazu wünsche ich Ihnen heute ganz, ganz viel Spaß, viele Ideen, viele Impulse. Und freuen Sie sich auf unseren heutigen Podcast.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Liebe Christiane, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Aufnahme. Und danke, dass du dir nochmal die Zeit auch nimmst, so kurzfristig nochmal zusammen zu diesem Thema Potenzialentfaltung auch zu sprechen. Und viele haben dich sicherlich schon gehört bei der letzten Ausgabe. Ich gehe mal davon aus, dass sich ganz viele unserer Hörenden eh kennen. Ja? Aber trotz alledem, auch an dieser Stelle stell dich nochmal kurz auch vor, wer du bist und was du bei uns im CIC-Team seit vielen, vielen Jahren machst und wo deine Expertise liegt. Und ich muss natürlich mein Schmunzeln nicht so ganz verbergen. Wer hätte uns beiden vor 30 Jahren gesagt, dass wir mal zusammen einen Podcast aufnehmen? Also von daher schon auch eine sehr, sehr lustige Konstellation. Und deswegen freue ich mich riesig darauf. Schön, dass du da bist.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle Hörer, aber natürlich auch einen ganz wunderschönen guten Morgen, Andreas, an dich. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute die Zeit haben oder dass du uns heute die Zeit gibst, über dieses Thema zu sprechen. Ja, mein Name ist Christiane Schmaler. Ich bin ein ganz langjähriger Coach. Ich traue mich immer die Zahl gar nicht sagen, aber es sind wirklich mittlerweile über 30 Jahre, die ich für CIC tätig sein darf, als Coach für CIC tätig und wirklich in allen Bereichen. Wobei ich schon sehr, sehr früh, damals schon in der Zeit bei Lufthansa, meinem vorhergehenden Arbeitgeber, das entdecken durfte, wie sehr mir der Mensch im Unternehmen am Herzen liegt. Und wir brauchen Prozesse, wir brauchen Organisationsstrukturen, aber es ist eben genauso wichtig, dass Menschen diese Prozesse tragen können und tragen wollen, damit da ein hoher Mehrwert entsteht. Und von daher liegt schon immer meine Leidenschaft und mein Herzblut in der Entwicklung von Menschen und Potenziale in Unternehmen zu dem Thema Mensch erkennen zu können und natürlich auch zu fordern und zu fördern und zu trainieren.
Ja, das soll natürlich auch unser Thema heute sein und da wollen wir auch gleich nochmal tief auch einsteigen. Und ich möchte es nur auch nochmal, so wie du es gesagt hast, auch nochmal unterstreichen. Ja, 30 Jahre, ja, freuen wir uns natürlich auch total und wir haben ja viele Klienten auch, die uns auch schon so lange begleiten auch. Und ich sage immer, nicht weil sie es bis heute nicht verstanden haben, sondern weil sie riesen erfolgreich geworden sind in den letzten Jahren, auch mit uns. Und da werden wir sicherlich auch noch ein paar schöne Momente erleben bei unserem Jahreskongress im Oktober. Und du hast da, und deswegen, da will ich noch mal kurz reingehen, du hast ja eben auch schon gesagt, du bist natürlich in allen Bereichen auch seit vielen Jahren tätig. Du leitest auch Strategieprozesse bei vielen unserer Klienten und verantwortest die ja auch komplett. Du hast dich mit dem Leitbild- und Kulturprozess intensiv beschäftigt und auch das machst du natürlich und moderierst Leitbildtage und begleitest Leitbildteams. Aber es hat sich immer mehr so auch in unserem Themenfeld entwickelt, ja, dass du dich um diese Potenzialentfaltung ja auch bei unseren Unternehmern, Führungskräften auch da kümmerst und siehst, wie du die Menschen letztendlich da weiterentwickelst. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahren, und da würde ich gerne mal so ein bisschen auch deine Meinung dazu hören. Also wenn wir vorher vielleicht viel stärker noch über den Prozess gekommen sind und den Prozess gemacht haben, erkennen wir, glaube ich, immer mehr auch mit den jetzigen Rahmenbedingungen, dass der Einzelne immer eine größere Bedeutung bekommt, ja, dass wir ihn immer mehr auch abholen müssen, immer besser auch einsetzen müssen. Und deswegen, glaube ich, hat dieses Thema gerade in der momentanen Situation eine ganz besondere Bedeutung bekommen? Oder wie schätzt du das ein?
Das ist definitiv so. Wir leben ja in einer Zeit des schnellen Wandels mit vielen disruptiven Themenfeldern und Prozessen. Wir leben in einer Wandelzeit, viel bricht ein, viel Neues entsteht. Und wir brauchen natürlich die innere Stabilität für uns als Mensch in uns, um natürlich diesen Stürmen da draußen besser entgegengehen zu können und sie besser managen zu können. Und umso wichtiger ist natürlich dieses Themenfeld, sich natürlich, und Führung beginnt nun mal bei sich selbst, erstmal mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst zu reflektieren, selbst der beste Freund zu werden, um dann letztendlich auch mit dieser Wirkung der eigenen inneren Stabilität, Stabilität im Umfeld erzeugen zu können. Und das ist in der heutigen Zeit nicht nur eine Nice-to-have-Eigenschaft von Führungskräften, sondern es wird immer mehr ein Must-have.
Die Herausforderungen werden höher, größer, die Zeiten werden schneller, die Transformationsprozesse, die Black Swans, ja, alles prasselt immer mehr auf die Unternehmer, auf die Führungskräfte, auf die Menschen ja ein. Und wir haben ja einen Begriff, der das ja sehr, sehr viel widerspiegelt, diese Resilienz, ja, für Menschen, für Organisationen. Sag mal, wie du das siehst. Was macht das aus? Also was passiert da gerade so in den Menschen?
Es ist wirklich so, dass wir ja aufgrund der Veränderungen emotional belastet sind. Wir haben einfach Ängste, die da entstehen. Was kommt danach? Es ist eine gewisse Ungewissheit da in Unternehmen, in der Politik, in der Welt. Und diese Ungewissheit macht etwas mit uns. Und eine der ganz großen Frequenzen oder Emotionen, die in unserer Umwelt immer mehr Platz nehmen, ist zum Beispiel das ganze Thema Angst. Es sind Stressfelder in unterschiedlichster Couleur, aber auch dieses Thema Angst ist da einfach vorhanden. Und Resilienz ist ja nichts anderes, dass wir Strategien und Methoden haben, wie wir eben bestmöglich mit Belastungen umgehen können. Also das heißt, ich darf zum einen erstmal erkennen, ob ich überhaupt gestresst bin, woher denn dieser Stress letztendlich resultiert. Ist es ein Stressmarke Eigenbau oder ist es wirklich ein Stress, der von äußeren Umständen herrührt, um dann letztendlich nach dieser Analyse auch Methodiken für sich zu erlernen, wie wir eben damit umgehen. Es hilft ja gar nichts, dagegen anzugehen, sondern manche Dinge sind einfach eben da. Und dann dürfen wir einfach diese Welle reiten und schauen, wie wir eben diese Welle, die dort draußen gerade entsteht, bestmöglich reiten können und wir eben damit bestmöglich resilient umgehen können. Und das wird eine sehr, sehr große Herausforderung sein. Ich möchte noch mal was ein bisschen zu dem Thema Resilienz sagen. Ich denke auch, dass wir da teilweise unsere Erziehungsaufträge in der Gesellschaft nicht gut genug wahrgenommen haben. Wir haben sehr stark eine Generation erzogen, die es irgendwie ein bisschen besser haben sollte wie wir und haben dieser Generation auch viele Stolpersteine einfach aus dem Weg geräumt, an denen diese Menschen hätten wachsen können. Und das haben wir einfach auch in der letzten Zeit versäumt. Und diese Generation hatte einfach viel weniger Möglichkeit, Resilienz sich anzueignen, Resilienz mit sich zu trainieren, weil eben Widerstände oft zu schnell ausgeräumt worden sind.
Ja, das ist sicherlich so. Und Wachstum und Erfahrung aus dem Lernen von Widerständen es war ja immer ein fester Bestandteil in der Menschheitsentwicklung, ja. Und das hat sich gerade sicherlich in den letzten 20 Jahren massiv verändert. Und die Generations Z vor allen Dingen jetzt und Millennials sind halt ganz anders aufgewachsen, ja. Und jetzt sollen sie auf einmal Verantwortung übernehmen und Leistung liefern und Widerstände überwinden. Das ist natürlich ein großer Lernschritt jetzt an dieser Stelle.
Ja, und vor allem, wir haben diese Generation eigentlich um etwas Wunderschönes betrogen dabei. Wir meinten, das ist wirklich sehr gut, aber nach Wachstum, wenn ich Widerstände ausgehalten habe und eben gewachsen bin, dann kommt ein wunderschönes Gefühl in einem hoch. Und das ist das Gefühl des Stolzes. Mhm. Und dieses Gefühl des Stolzes hilft uns ja auch in der Stärkung. Und das ist sicherlich ein Themenfeld, das jetzt teilweise dann auch erst in Unternehmen wieder aufgebaut werden darf. Also das heißt, wirklich junge Führungskräfte, junge Mitarbeiter über diese Hindernisse zu tragen und sie dann in einer guten Reflexion sozusagen auch dafür zu feiern, sie stolz darauf zu machen, dass sie eben in Wachstumsfelder gehen. Das war früher in jungen Jahren, in der Kindheit fast selbstverständlich. Heute dürfen diese Aufgabe auch gerne Unternehmen übernehmen.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viel natürlich Botschaft. Und ich hoffe, dass alle unsere Führungskräfte und Unternehmer, die das Ganze auch hören, daraus auch ableiten, was das für sie auch bedeutet, für sich selbst und auch für ihre Unternehmen. Ja, also diese mentale Stärke aus dem heraus abzuleiten, zu finden, glaube ich, ist ein wesentlich, also das eigene Mindset, ja, daraus zu bilden, da sind wir wieder bei der Resilienz, ja, glaube ich, ist die viel größere Herausforderung im Moment.
Ja, das ist sicherlich so. Und ich denke, wir haben ein Themenfeld, wo sich Führungskräfte einfach in ihren Kompetenzen erweitern müssen. Nicht nur dürfen, sondern müssen. Eine gute Führungskraft ist heute auch Mentor und Coach. Also und dazu braucht es natürlich genau diese Skills, eben einen Menschen erfassen zu können, die Potenziale erkennen zu können und auch dementsprechend Gesprächsgrundlagen bilden zu können, Räume im Unternehmen zu schaffen für Gespräche, wo eben auch Gespräche der Weiterentwicklung passieren dürfen. Das wird einfach der Anspruch sein, dass Führungskräfte dieses Einmaleins ebenfalls beherrschen.
Ja, du hast die perfekte Steilvorlage geliefert. Da wollte ich jetzt auch genau mit dir einsteigen, auch in das heutige Thema. Aber ich denke, es war wichtig nochmal, das ist nochmal wichtig, auch aus der Metaebene heraus, diese Gesamtsituation noch einmal nochmal zu reflektieren, wo wir im Moment sind. Und bei CEC setzen wir ja mittlerweile seit über 20 Jahren Diagnostik-Tools ja ein, die uns da ja helfen, den Menschen in seiner Persönlichkeit zu reflektieren, zu erkennen und seine Stärken auch zu sehen und ihn da zu unterstützen und daraus ja auch Teams zu bilden und auch die Aufgaben entsprechend zu verteilen. Und ich meine, du bist der Head bei uns da in diesem Bereich und du nutzt diese Dinge ja auch in den Personal Coachings und in den Entwicklungsprozessen der Teams sehr, sehr intensiv auch ein. Und deswegen würde ich natürlich gerne von dir heute nochmal so ein paar klare Botschaften auch gerne hören wollen, weil für viele ist es immer noch ein neues Feld, die es noch gar nicht einsetzen, von unseren Klienten auch oder auch von den Unternehmen, mit denen ich rede. Auch gestern wieder habe ich kurz über das Thema gesprochen. Viele kannten es noch gar nicht. Einige haben schon mal Erfahrungen damit gemacht oder haben sogar auch Dinge eingesetzt, die auch wir haben. Und dann musste ich aber auch feststellen, sehr, sehr oberflächlich, ja, gar nicht richtig verstanden, die Tiefe des Nutzens, der da drin liegt, ja. Und deswegen glaube ich, ist es nochmal ganz, ganz extrem wichtig, dass wir hier nochmal ein bisschen Licht, ja, reinbringen. Und da würde ich dich nochmal bitten, Christiane, was setzen wir da ein? Was kann man da raus erkennen? Was heißt ein Profiling an der Stelle? Du hast gerade schon gesagt, Kompetenzen, Präferenzen. Bitte klär uns da nochmal ein bisschen auf.
Wir haben verschiedene Anteile in unserer Persönlichkeit, die einfach wir selbst erkennen dürfen und die aber auch immer automatisch wirken am anderen. Das ist schon mal, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Wir können gar nicht nicht wirken. Also sollten wir uns auch dessen bewusst sein, wie wir wirken und was wir hinterlassen bei anderen Menschen. Und wenn wir uns diese ganzen Felder ansehen, die wir im Profiling betrachten, dann haben wir im ersten Segment, das ganze Segment meines natürlichen Verhaltensstils. Da geht es dahingehend, wir messen, wie Menschen die Dinge eben tun, wie sie kommunizieren, wie sie an Prozessen rangehen, wie sie Beziehungen ausbauen. Also es ist sozusagen die Verpackung des Menschen, der erste sichtbare Teil, den wir da haben. Und in diesem Teil ist es einfach wünschenswert, eine vertiefende Erkenntnis für sich selbst zu gewinnen. Wer bin ich denn? Was für einer bin ich denn eigentlich? Also sich erstmal selbst kennenzulernen, aber auch gleichzeitig die Schärfung des Mindsets. Was ist denn der andere für einer? Und wie kann ich eben aus diesem Verhalten heraus da bestmöglich Beziehungen aufbauen? Das ist wichtig. Zu diesem Bereich ist noch zu sagen, dass es ein sehr stabiler Bereich der Persönlichkeit ist. Das heißt, wir kriegen sozusagen genetisch ein Geschenk mit auf diese Erde, wer wir sind. Alle Zuhörer, die Kinder haben, werden das wahrscheinlich sofort bestätigen können. Da sind zwei Kinder, die da auf die Welt kommen und jedes tickt irgendwie ganz unterschiedlich im Verhalten. Also es ist ein persönliches Geschenk, das ich bekommen habe. Und dann passiert natürlich nochmal im Alter von 1 bis 6 eine Programmierung in unserem Gehirn. Wir bespielen sozusagen unsere Festplatte und irgendwann entsteht daraus dann unsere relativ feste Verhaltensstruktur. Also sollten wir die als Geschenk wahrnehmen, wir dürfen sie kennenlernen, wir sollen unsere Stärken dabei kennenlernen, aber natürlich auf den Auftrag sehen, über was stolper ich denn immer wieder? Was sind denn die Dinge, die mich immer wieder ausbremsen in meinem Verhalten, um da dann auch einfach Trainings und Management dahinter zu legen, dass mir das einfach nicht mehr passiert. Also stärken, glänzen lassen und mit den Schattenseiten ins Management zu gehen. Das ist der Auftrag im Verhaltenssegment. Dann profilen wir im zweiten.
Lass mich mal einmal ganz kurz nochmal nachfragen, Christiane, damit es da auch keine Missverständnisse gibt. Ja, du sprichst ja jetzt sehr stark über das Verhalten, ja, und gibt es ja auch diverse Diagnostiktools, ja, wo Leute Verhaltenspräferenzen bei Menschen einschätzen. Also viele, die da mit dem DISC-Modell oder an dem DISC-Modell angelehnten Systemen arbeiten. Und dann wird aufgrund des Verhaltens eines Menschen, werden ja dann Entscheidungen getroffen. Ja, das heißt also, weil der ein Extrovertierter ist, ja, dann ist der ja toll für den Vertrieb. Ja, oder weil das vielleicht eher ist, der ein bisschen introvertierter ist und da vielleicht eher einen strukturierten Eindruck vermittelt durch seine Introvertiertheit, dann setzen wir den in die Buchhaltung. Ja, also geht das? Also kann ich nur aufgrund seines Verhaltens ja schon hier solche Personalentscheidungen, solche Mitarbeiterentscheidungen treffen oder brauche ich da mehr? Ja, deswegen, du wolltest ja da nahtlos reingehen und deswegen glaube ich, wir müssen das nochmal ganz bewusst machen, weil ich kriege da auch immer Schweißperlen, wenn ich genau dann auf solche Situationen treffe und dann sage, um Gottes Willen, hier, glaube ich, passiert gerade was, was gar nicht gut ist. Ja, also deswegen auch bitte nochmal deine Meinung dazu.
Das birgt sogar eine Riesengefahr, weil wir anfangen, Menschen in Schubladen zu stecken und zu sagen, der ist rot, gelb, grün, blau. Und so einfach ist es mit der Menschheit nicht. Wir sind alle vielschichtig, wir sind alle einzigartige Persönlichkeiten. Und es ist ja eher eine Bündelung von Verhaltensmerkmalen, die uns einen gewissen Menschentypus erscheinen lassen. Und das sind natürlich ganz, ganz viele Merkmale. Und die kann ich einfach nicht in 4 Schubladen stecken. Und das ist auch nur ein ganz kleiner Teil, der ja da, von einer Persönlichkeit beleuchtet wird. Also da geht es drüber hinaus schon nochmal um ganz, ganz andere Themenfelder, um wirklich einer Gesamtheit, einer Personality und Persönlichkeit des Menschen irgendwo gerecht zu werden. Genügt eben ein 4-Farb-Modell nur im Verhalten sicherlich nicht.
Ja, das sehe ich halt ganz genauso und deswegen warne ich da auch immer mit aller Vehemenz, ja, und muss sagen, dass ich habe auch selbst in Top-Unternehmen Personalentscheidungen darauf begründet gesehen, weil die Analyse das und das über das Verhalten dieses Menschen sagt und dann wird entschieden, der ist eine Führungskraft, der ist keine Führungskraft, der ist für die Position geeignet, ist nicht geeignet und wo ich dann immer sage, um Gottes Willen, was wird hier gerade gemacht und wie agieren hier auch Berater? Und das ist nicht seriös. Ja, das muss man mit aller Deutlichkeit auch sagen. Davon muss ich wirklich mit aller Vehemenz auch warnen. Ja, und deswegen, es geht mehr und es muss mehr geben. Und deswegen vielleicht auch der nächste Schritt. Was brauchen wir weiter?
Genau, ich möchte aber nochmal ergänzen, dass allein in der Analyse, mit der wir eben arbeiten, 60 verschiedene Grundtypen nur im Verhalten erfasst werden. Also nicht 4, sondern schon mal 60 und das nochmal in dem klaren Basisstil, wie ich eben als Mensch bin und dazu eben auch noch in meinem erwünschten adaptierten Stil. Also da gehen wir schon allein in der Verhaltensmessung sehr, sehr viel tiefer in dieses Themenfeld mit rein. Das nochmal als Ergänzung zum Verhaltenssegment. Dann haben wir natürlich nochmal weitere wunderschöne Bereiche der Persönlichkeit und das nächste Themenfeld, was ich da gerne ansprechen möchte, ist das Themenfeld der Motivatoren. Da geht es also nicht mehr darum, nur wie mache ich die Dinge, sondern warum? Was treibt mich denn da an? Wir sprechen auch, und dieses Wort mag ich eigentlich fast noch mehr, von den Driving Forces. Das heißt, was treibt mich wirklich im Leben an? Was sucht nach sinnstiftender Erfüllung in meiner Person? Und diese Motivatoren messen wir eben auch. Und was natürlich an diesen Analyse-Tools immer schon mal gut ist, wir haben eine sehr umfassende Wahrnehmung, wo wir sehr schnell vertiefend in Coaching-Gespräche einsteigen können. Also wir haben wirklich eine schöne Basis aufgrund der Analyse, um dann wirklich schnell zielgerichtet Gespräche führen zu können. Wenn wir uns dieses Motivatorensegment eben anschauen, dann gibt es da eben die unterschiedlichsten Ausprägungen, die Menschen da eben antreiben. Und letztendlich verbinden wir uns oft stärker über den gemeinsamen Sinn und Zweck, dass wir für das Gleiche im Leben aufstehen. Dann ist oft die Unterschiedlichkeit in der Art und Weise, wie wir es tun, gar nicht so gravierend. Also ist es wirklich ganz, ganz wichtig zu erkennen, was treibt Menschen an. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen einen Ausflug Richtung Führung machen, ist es die charmanteste und geglückste oder glücklichste Führung, die ich tun oder leisten kann für Mitarbeiter, ist das Themenfeld, dass ich die Motivatoren erkenne und über die Motivatoren den Mitarbeiter führe. Also in sein bevorzugtes Feld ihn hineinbringe. Wenn jemand als Beispiel einen hohen Motivator hat, der Machtorientierung, einen hohen individualistischen Motivator, dann liebt einfach dieser Mensch Verantwortungsübernahme. Also wenn man sich das anschaut, geht es gar nicht anders. Dieser Mensch liebt es, in Verantwortung zu gehen. Dieser Mensch liebt es, eine Strategie, eine eigene Lebensstrategie zu haben. Dieser Mensch braucht Autonomie und Unabhängigkeit. Wenn ich den permanent nur in kooperative Teamworks, wo er keine Entscheidungskompetenz bekommt, einbette, dann wird eben dieser Motivator nicht bedient und auch eine gewisse Frustration erreicht. Natürlich darf ich und soll ich situativ auch mit diesem Motivator die andere Seite bedienen können, aber ich brauche ja erstmal eine Klarheit darüber, dass ich den überhaupt habe, um ein Verständnis zu haben, deshalb motiviert mich diese Arbeit oder deshalb strengt mich diese andere Arbeit so sehr an.
Da habe ich ja natürlich dann logischerweise gleich auch daraus ein paar spannende Fragen. Ja. Das heißt also, ist das genau denn die Situation, dass ich, wenn ich jemand aufgrund seiner netten Art und aufgrund seiner hohen Fachkompetenz, ja, Peter-Prinzip lässt grüßen, mache ich den zu einer Führungskraft und sage, das wäre bestimmt der Richtige. Und dann auf einmal merke ich, dass er als Führungskraft gar keine Performance erzielt, ja, weil er vielleicht gar nicht den Anspruch hat, Führungskraft zu sein und keinen Machtwert hat. Also wäre es ja vielleicht dann vorher besser, bevor ich den zur Führungskraft machen möchte, erstmal genau das zu überprüfen, ob er das überhaupt will, oder?
Das ist ja generell das Thema, Andreas. Wir stellen meistens über die Kompetenz ein oder wir heben Menschen über eine Fachkompetenz in gewisse Positionen hinein und stellen sie dann eigentlich wieder über die Menschseite aus, weil wir eben merken, dass der Mensch diese Aufgabe und diese Rolle gar nicht tragen kann oder will. Und da für diesen Menschen immer wieder Stress entsteht, weil er eben als Führungskraft permanent Entscheidungen treffen muss, dass er alleine mal dasteht, eben auch mit Entscheidungen, dass er eben den Widerstand aushält, gegen eine Gruppe zu entscheiden. Das braucht er einfach. Da soll ein Mensch Spaß dran haben, also eine Motivation dahingehend haben und nicht jedes Mal mit Magenschmerzen in den nächsten Mitarbeiter-Entlassungsprozess zu gehen.
Auch spannend ist ja dann, da kannst du bestimmt auch viel darüber erzählen, wenn wir dann in ein Team reingehen und auf einmal erkennen, dass die Dinge, die die Führungskraft mit in dieses Meeting reinnimmt, letztendlich nie durchgesetzt werden oder umgesetzt werden, sondern dass Leute im Team sitzen, in der Runde, und komischerweise immer das dann nachher als Ergebnis des Meetings dabei rauskommt, was dieser Mitarbeiter möchte, ja, und nicht das, was die Führungskraft oder das Unternehmen will, weil eventuell der vielleicht einen wesentlich höheren Machtwert hat und sich dann in dem Meeting letztendlich durchsetzt und behauptet, oder?
Ja, das ist natürlich spannend, wenn eine Führungskraft mit einer niedrigen Machtorientierung jetzt Mitarbeiter hat, die eine hohe Machtorientierung haben, dann springt natürlich automatisch, weil das ja das innere Antriebssystem hergibt, der Mitarbeiter mit der höheren Machtorientierung immer in die Führungsrolle, weil er erkennt, da ist ein Führungsvakuum. Ich bin schon da und übernehme mal den Fall hier. Du kriegst das ja scheinbar irgendwie nicht entschieden. Also das passiert dann einfach automatisch, gar nicht bewusst, sondern das ist einfach dieser natürliche Drang der Motivatoren, dass die erfüllt werden wollen. Und von daher ist es natürlich sehr spannend. Es gibt aber auch andere spannende Kontexte. Ich bin jetzt gerade in einem Coaching-Prozess, wo eben drei Führungskräfte, alle drei, die hohe Machtorientierung haben. Und das passiert natürlich häufig, weil diese Menschen aufgrund dieses Motivators natürlich schnell in der Karriereleiter nach oben gehen und auch schnell eben in Führungspositionen kommen. Nur wenn die dann plötzlich wieder lernen sollen, miteinander zusammenzuspielen, zusammen zu agieren, zusammen zu gestalten, dann wird es natürlich auch wieder spannend, inwieweit ich diesen Motivator dann eben auch managen kann. Also inwieweit kann ich auch situativ den zurücknehmen und sagen, im Sinne des Unternehmenserfolges ist es jetzt eben wichtig, dass wir wieder miteinander spielen und nicht gegeneinander spielen. Also diese Themenfelder haben ja nicht nur eine Auswirkung auf die eigene Persönlichkeit, sondern natürlich auch immer auf das Zusammenspiel mit anderen Menschen.
Das heißt also, da hast du ja jetzt gerade schon viel Botschaft ja gesendet, dass genau darin ja die Chance liegt, dass jeder handelt ja so, wie er handelt, ja, und hat ja kein Unrechtsbewusstsein an dieser Stelle, also aus seinem Verhalten heraus oder aus seinen Motivatoren heraus. Und in dem Moment, wo man aber ihnen mal den Spiegel vorhält und diese Motivatoren dann ja auch bewusst macht, dass auf einmal dann genau diese drei, die alle drei einen hohen Machtwert haben und vielleicht in ganz vielen Situationen einfach nur darüber diskutieren, wer Recht hat, ja, anstatt zu überlegen, was ist jetzt für das Unternehmen besser, was für unsere Mitarbeiter besser, wie können wir die Ergebnisse besser reinholen. Also schaffst du es, sie dann daraus quasi rauszuholen und in eine Metaebene zu bringen, dass sie das dann quasi anders miteinander lernen, dann auch zu führen und umzugehen damit?
Ja, das ist dann Training. Das ist genau dieser Punkt. Training besteht ja immer erstmal aus einer Klarheit. Das heißt, wenn ich eben die Analyse habe und ich es auch akzeptiere, das ist dann der nächste Schritt. Also das eine ist die Kenntnis darüber, die Bewusstheit darüber. Dann kommt der zweite Schritt, das ist die Akzeptanz. Ah, so bin ich. So ticke ich also. Und in welchen Situationen hilft mir das? Und in welchen Situationen stolper ich eben da auch immer wieder mit mir? Und dann geht es eben dahingehend, wie kann ich Alternativstrategien festlegen? Und eine Alternativstrategie braucht einfach Training, weil natürlich unser Gehirn so funktioniert, dass es mal programmierte Dinge immer gerne wiederholt und die eben auch automatisiert hat. Und dann braucht es natürlich auch eine gewisse Zeit, sozusagen die Synapsen da oben neu zu verbinden, um eben neue Themenfelder dann auch auf den Tisch zu bringen. Und dazu braucht es eben neben Bewusstheit, Akzeptanz, dann den Prozess der Veränderung.
Das heißt, das Ergebnis von dem, was ich ja mache, egal ob ich jetzt Unternehmer bin oder Führungskraft bin, ist ja letztendlich immer ein Spiegelbild von dem, wie ich mich verhalte, vor allen Dingen, und auch was mich antreibt. Ja. Und wenn du jetzt da einsteigst in Prozesse, ist es auf einmal damit, wenn man sowas, so ein Profiling, so eine Analyse vor sich liegen hat, ist es auf einmal eine andere Metaebene oder was passiert da jetzt an der Stelle? Also sind es Aha-Erlebnisse, die dann passieren für Unternehmer, für Führungskräfte, dass sie dann sagen, ach, deswegen habe ich genau an der Stelle vielleicht meine Stärken und deswegen läuft das und an der Stelle habe ich immer wieder Stress, ja? Oder wie schätzt du das ein?
Das ist genau der Punkt, Andreas. Wir haben über die Analyse die Möglichkeit, in die Beobachterposition zu kommen. Also das heißt, ich schaue sozusagen von oben auf meine eigene Personality und bin nicht mehr involviert in meinem eigenen Ich. Und aufgrund dieser Distanz und dieser Beobachterebene, die ich da einnehmen kann und darf, erkenne ich natürlich plötzlich viel. Und das ist genau das, was du erzählst. Da kommen ganz viele Aha-Momente, da kommen viele Dinge, stimmt, das wusste ich schon immer, das ist meine Persönlichkeit, das mag ich auch sehr oder ja, da stolper ich, aber es passiert eben auch sehr häufig, dass da so unbekannte Felder plötzlich aufblocken. Und sehr häufig sind es natürlich auch unangenehme Felder, weil der Mensch so eine Tendenz hat, die irgendwie unter den Teppich zu kehren, was natürlich fatal ist, weil sie in stressigen Situationen immer hochkommen und dann letztendlich die Macht über diese Person haben. Und viel smarter wäre es doch, das zu kennen, Methodiken zu kennen, wie ich damit umgehe und dann in eine gewisse Souveränität zu kommen. Und genau das ist es. Das sind sehr, sehr viele Aha-Momente. Wir sprechen ja auch von Blindspots, die da plötzlich sichtbar werden in einer Personality. Und das schafft natürlich oft auch so eine Erleichterung, dass man plötzlich verstehen darf, warum mir das im Leben immer wieder genauso passiert.
Und sehr spannend ist ja dann auch, wenn wir in Geschäftsführerebene, wenn es mehrere Geschäftsführer sind, da haben wir ja auch ein paar Beispiele, die wir erzählen können, oder auch mit Strategieteams oder Führungsteams, dann genau das mal transparent machen. Also, dass jeder natürlich sein eigenes Profil hat und dann aber durch Teamräder mal das Profil oder die Profile aller Teilnehmer sehen und dann ja auch daraus erkennen können, wo sind Konflikte, wo kämpfen zwei um die Macht, ja, wo sind vielleicht die Stärken des gesamten Teams oder wo sind auch die Themen, die halt vielleicht gar nicht reflektiert werden, weil vielleicht in dem Team ein anderer Driving Force, der zum Beispiel ökonomische Wert, gar nicht hoch ausgeprägt ist, ja. Und also ich glaube, dass der Mehrwert, den du auch da erlebst und erzielst, der ist schon sehr, sehr stark.
Ja, das geht schon dahingehend, dass sich ja die meisten Konflikte oder Reibungspunkte, Probleme, wie man es auch immer nennen mag, meistens auf der Sachebene zeigen. Also sie manifestieren sich oder zeigen sich auf der Sachebene. Aber die Lösung liegt meistens in der Wie-Ebene. Also das heißt eigentlich eine Ebene oberhalb. Und man versucht immer den Konflikt in der Sachebene zu lösen und geht eigentlich nicht an des Pudels Kern, nämlich in diese Wie-Ebene hinein. Oft entstehen eben die Konflikte zum Beispiel auch in der Kommunikation nicht dadurch, was ich inhaltlich sage, sondern wie die Kommunikation eben auch läuft und ob die Kommunikation, wie ich eben natürlich kommuniziere, überhaupt für den anderen wertschätzend ist. Also darf der das überhaupt über diese Verpackung annehmen? Und wir versuchen halt immer, diese Sachebene, in der Sachebene Probleme zu lösen, die aber wo ganz anders entstanden sind.
Ja, genau. Ja, du hast ja, natürlich interessiert jetzt ja viele unserer Hörenden, dass das Thema Führung natürlich sich da widerspiegelt. Ja, Führung des Einzelnen, Führung in einem Team. Ja, deswegen haben wir natürlich auch, dass du jetzt auch nochmal intensiv über diesen Machtwert, individualistischen Wert auch gesprochen. Aber vielleicht, damit es da auch kein Missverständnis gibt. Es gibt ja natürlich ja viel mehr Antriebswerte, also nur den und auch viele wichtige. Also da gibt es auch keine Wertung. Ja, dass ein Wert wichtiger ist als ein anderer, sondern es haben ja alle ihre Bedeutung. Und dass eine Persönlichkeit ja dann nun auch aus ganz, ganz unterschiedlichen Werten den Antrieb ja auch herausbekommen kann. Vielleicht sagst du dazu auch nochmal zwei Sätze.
Also wir messen 12 unterschiedliche Motivatoren, also nicht nur den einen, der sollte jetzt nur exemplarisch mal für einen Motivator stehen, sondern wir haben eben 12 Motivatoren, die wir eben messen. Und das Schöne ist, dass diese Motivatoren eben, wie du schon sagtest, vollkommen wertfrei sind, sondern sie schenken uns einfach Energie. Es ist sozusagen unsere Energieressource heraus, wo wir Energie ziehen können, um letztendlich dann die eine oder andere Aufgabe eben mit einer großen Leidenschaft zu machen oder eben mit einem Widerstand zu machen. Und da gibt es eben keine Wertung dafür, sondern es gibt nur ein geeigneter oder weniger geeignet für eine Aufgabe. Das ist das Themenfeld. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, ich meine, wir werden im Leben nie eine hundertprozentige Deckungsgleichheit in unseren Tätigkeitsfeldern zu unserer Personality finden. Aber wenn wir natürlich eine hohe Schnittmenge, erzeugen können, dann werden die Menschen da sehr glücklich sein, weil sie eben ihre Persönlichkeit in ihr tagtägliches Tun und Handeln einbringen dürfen. Und der Unternehmer wird sich auch freuen, weil eben dieses Potenzial dann wirksam werden darf und dieser Mensch natürlich seine Aufgabe fantastisch machen wird. Also ist das eine ganz klassische Win-Win-Situation. Der Mitarbeiter ist glücklich und der Unternehmer freut sich, weil das, was ich eben gerne mache, meist auch sehr, sehr gut mache.
Viele, viele Unternehmen und Führungskräfte, wenn wir über das Thema reden, hatte ich auch als Reaktion jetzt erst, sagen ja dann, ja, aber wenn ich das jetzt mache und dann kommt was dabei raus, was ich gar nicht will und bin ich dann vielleicht auch für die Position nicht mehr geeignet. Und also wenn das eine Führungskraft sagt oder diese Ängste natürlich auch hat, finde ich ja schon sehr beachtlich und noch spannender finde ich es, wenn ein Unternehmer sagt, da kommt auf einmal dabei raus, ja, dass ich gar kein guter Unternehmer bin. Und deswegen auch dazu, sag bitte nochmal was, muss jemand Angst haben, wenn er sowas macht, dass er das nicht besteht?
Es ist kein Test, es ist eine Analyse. Schön, dass du das fragst, Andreas, weil ich höre es immer wieder, habe ich den Test bestanden? Also das ist genau diese Frage, die ich auch immer wieder bekomme. Und das ist eben, entlockt mir natürlich auch immer wieder ein Schmunzeln. Es ist natürlich kein Test, sondern es ist ein Instrument, um Klarheit zu schaffen. Also wirklich eine Bewusstheit zu schaffen, wer bin ich? Und es gibt natürlich Felder in unserer Persönlichkeit, die sind weniger veränderbar, aber wir haben ja auch so viel entwickelbare Felder unserer Persönlichkeit. Und da möchte ich eigentlich jetzt gar nicht vorgreifen. Ich hatte es ja schon in dem letzten Podcast gesagt, dass eben die emotionale Intelligenz ein absolut trainierbares Feld ist und die emotionale Intelligenz ein enorm wichtiges Themenfeld für Führungsleistung ist. Also kann ich zumindest in diesem Feld mich auch immer wieder weiterentwickeln, darf mich trainieren, darf wachsen und darf mich da entfalten. Und trotzdem ist es auch so, dass es manchmal auch eine Erleichterung ist für Menschen, wenn sie einfach in den falschen Schuhen permanent in ihrem Leben unterwegs sind. Die spüren ja selbst auch, dass diese Schuhe ihnen eigentlich gar nicht passen und haben oft Druck und Stress damit. Und dann ist es doch wunderbar, wenn wir einen Menschen vielleicht auch in eine andere Position im Unternehmen positionieren können, wo er wirklich seine Potenziale entfalten kann und wirklich wirksam werden kann. Und dann ist das oft auch eine Erleichterung, weil man sich eben vielleicht ein Leben lang versucht hat, in Felder hineinzubegeben, die einfach nicht schlüssig waren für einen. Also dann ist es ja ein Mehrwert, auch hier wieder einfach diese Menschen dann auf diese Position zu bringen. Aber ich möchte es wirklich auch betonen, es gibt sehr, sehr viel entwickelbare und trainierbare Bereiche.
Ja, vielen Dank nochmal, dass du das nochmal so unterstreichst. Ja, ich glaube, dass die Botschaft sehr, sehr deutlich rübergekommen ist und dass das Ganze ein sehr komplexes Thema ist. Und ich meine, wir wollen es jetzt auch hier nicht, denke ich mal, verwirren, sondern wir wollen zumindest nochmal die Bedeutung dieser Symbiose, dieser unterschiedlichen Bereiche nochmal klar machen. Und wir haben zwei Menschen vor uns sitzen, die haben das gleiche oder vergleichbare Insights-Profil, was ihr Verhalten angeht. Die haben relativ ähnliche Driving Forces, ja. Und trotz alledem haben wir zwei unterschiedliche Menschen da sitzen. Und jetzt kommt nochmal die Dimension dieser emotionalen Intelligenz. Die hattest du auch im letzten Podcast, wie du eben schon gesagt hast, ja auch schon mal kurz erklärt. Ich würde dich bitten, dazu nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, was diese emotionale Intelligenz jetzt in Verbindung, ja, mit diesen Präferenzen, die ein Mensch hat oder mit den Driving Forces, die ein Mensch hat, dann auch bedeutet.
Also zunächst erstmal ist es eben enorm wichtig, dass man weiß, dass die emotionale Intelligenz entscheidend ist für den Führungserfolg. Also das ist eine Kernbotschaft, die ich da gerne vermitteln möchte. Denn es ist einfach so, wenn Führungskräfte Sinn und Begeisterung im Team erzeugen wollen, dann müssen sie sich einfach auf ihre Wirkung, auf ihre Mitarbeiter bewusst sein. Und dafür hilft eben wirklich maßgeblich die emotionale Intelligenz. Und darüber hinaus schafft auch die emotionale Intelligenz das, dass sie eine besonders hohe Wahrnehmung für ihre Mitarbeiter haben und die Mitarbeiter eben auch ihren Stärken entsprechend weiterentwickeln können und eben auch auf Arbeitsstellen positionieren können. Und es ist auch etwas, was Vertrauen schafft, emotionale Intelligenz. Also binden sich, wo ist der Mehrwert für Unternehmer? Hoch emotional intelligente Führungskräfte binden ihre Mitarbeiter. Binden ihre Mitarbeiter an sich, an das Unternehmen. Menschen binden Menschen. Und letztendlich binden wir damit ja auch wieder unsere Kunden oder Klienten an uns. Also der Mehrwert der emotionalen Intelligenz in der Führungsleistung ist ein ganz, ganz enormer. Und man weiß auch, dass eben eine emotional intelligente Führung enorm die Arbeitsplatzkultur und das Betriebsklima fördert. Und wenn man weiß, dass 20-25% des Unternehmenserfolgs aus dem Betriebsklima heraus entsteht, dann darf man die Augen vor der Entwicklung der emotionalen Intelligenz bei Führungskräften einfach gar nicht mehr verschließen. Also das nochmal, glaube ich, als eine Kernbotschaft für Unternehmer und für Führungskräfte, sich wirklich diesem Feld hinzugeben. Ich sagte schon, dass dieses Feld absolut entwickelbar, trainierbar ist. Das ist wirklich die wunderbare Botschaft. Und deswegen setze ich auch in der Zwischenzeit im Coaching, weil eben schnell veränderbar, sehr gerne in diesem Feld an. Vor allem da, wenn eben noch ein größeres Gap da ist, gehe ich sehr, sehr gerne genau in den ersten Schritten in die Entwicklung der emotionalen Intelligenz. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon diese 5 Felder besprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch mal kurz erwähnen soll. Ich denke nicht. Dazu gibt es ja dann den Podcast, der dann auch gerne wieder angehört werden darf. Aber wenn wir das vielleicht mal exemplarisch an einer Persönlichkeit durchspielen, wo da der Unterschied sein kann, dann ist es vielleicht, wenn wir uns mal eine hochdominante Persönlichkeit anschauen, die sehr bestimmend ist, die eben in dem extrovertierten, sachorientierten Themenfeldern sich zu Hause fühlt, dann kann es eben sein, dass so ein Mensch mit einer hohen emotionalen Intelligenz sehr proaktiv, sehr entschlossen sich zeigt. Und wenn die emotionale Intelligenz zum Beispiel sehr niedrig ist, dann kann der eben Menschen auch sehr stark unter Druck setzen, in Stresssituationen seinen Gegenüber verbal angreifen oder sogar beschuldigen. Und da braucht es dann einfach eine Regulierung, also eine Regulierungsmethodik, eine Selbstregulierungsmethodik, damit dieser Mensch eben diesen Dingen nicht so ausgeliefert ist. Und dann kann man eben in Einzelcoachings schaffen, diesen Mensch eben in diese Reflexionsebene zu bekommen und eben andere für ihn adäquate Umgangsmöglichkeiten zu trainieren, wie er eben anders in so einer Situation umgehen kann, weil er selbst reguliert ist. Also wie schaffe ich es denn dann, meine eigene Stimmungslage so weit im Griff zu haben, dass ich, wenn ich zu anderen Menschen gehe, da draußen nicht ein Schlachtfeld hinterlasse, sondern immer noch ein Feld schaffe, in dem eben proaktiv und entschlossen und mit einer starken Freude auch agiert wird. Und letztendlich ist es wichtig, gerade bei diesen involvierten Persönlichkeiten Trainings zu gestalten, wo sie lernen, einfach in eine innere Distanz zu gehen und damit einfach besonnener zu werden.
Ja, super erklärt, Christiane. Also genau das ist es. Und ich würde nur ganz gerne noch 2 kleine Beispiele ergänzen, woran ich es immer deutlich mache. Wir können das Thema emotionale Intelligenz ja für alle Präferenzen durchspielen und für alle auch Antriebswerte durchspielen. Nur um es vielleicht nochmal so ein bisschen zu unterstreichen. Die Führungskraft geht aus einem Meeting raus, ja, und hat die Eigenwahrnehmung. Das war ein grandioses Meeting. Ich habe meine Botschaften toll rübergebracht, ja, und verlässt den Raum. Und wenn ich dann nachher höre, was im Team los ist, 7 Leute überlegen, direkt zu kündigen, ja, 4 sagen, was der Alte heute wieder da abgeliefert hat, das ging überhaupt nicht, ja, und 3 sagen, naja, okay, dann müssen wir es halt machen, ja. Und das heißt also, das Team geht mit einer ganz anderen Wahrnehmung aus diesem Meeting raus, ja, als die Führungskraft. Die Führungskraft sagt, ich habe es grandios gelöst, ja, und die Mitarbeiter schmieren gerade komplett ab, ja. Und das ist genau dieses Thema, die Gruppe wahrzunehmen, ja, und das Ganze, was ich dann als Botschaft rüberbringe, auch entsprechend so zu regulieren und dann auch natürlich mit der entsprechenden Präferenz dann auch den Mitarbeitern so mitzugeben, dass sie anschließend auch mit einem großen Commitment rausgehen und sagen, jetzt verändern wir es. Ja. Also das, glaube ich, passt genau da rein. Und ist nur ein anderen Beispiel noch ganz trivial. Der Gelbe, ja, der Hochgelbe, ohne emotionale Intelligenz, ja, erzählt jetzt schon den dritten Witz und merkt gar nicht, dass keiner lacht. Und der mit einer hohen emotionalen Intelligenz denkt, oh, was ist denn da los? Nach dem ersten Witz, es lacht ja keiner und nimmt die Gruppe anders wahr und muss vielleicht erstmal die Gruppe anders abholen, bevor er den zweiten Witz erzählt, ja. Also deswegen, ich glaube, das, um es wirklich einfach nochmal deutlich zu machen, um welches Thema es hier an dieser Stelle geht. Ja, Christiane, wow, die Zeit rennt und ich glaube, wir hätten noch so viel zu besprechen. Und ich hatte heute noch viel mehr vor, was ich mit ihr noch hier auch nochmal angehen wollte, auch thematisch. Und aber wir haben ja noch die Möglichkeit, mindestens 27 weitere Podcasts aufzunehmen, wo wir uns mit den Themen noch weiter auseinandersetzen. Und ich möchte auch gerne nochmal ganz, ganz ausführlich über das Thema Kompetenzen reden, weil das schließt sich ja dann daraus nochmal an. Das heißt also, was ergibt sich dann daraus für das ganze Feld der Kompetenzen? Und dann haben wir noch ein Thema, was, glaube ich, im Moment auch eine ganz, ganz hohe Bedeutung immer mehr bekommt. Und das wollen wir auch noch mal intensiver auch über CEC auch thematisieren, nämlich das Thema Stressbewältigung und Belastung. Wir haben es auch gerade jetzt in der Zeit viel mit Burnout-Situationen zu tun oder mit Erschöpfungsthematiken. Und da haben wir ja auch mittlerweile sehr, sehr gute Tools, ja, wie man da rangehen kann, wie man das Thema auch erkennen kann und wo wir da auch unterstützen können. Und das sind ja auch immer wieder Themen für dich im Personal Coaching auch und im Führungstraining, dass wir die Organisation auch dafür natürlich sensibilisieren und die Führungskräfte dafür sensibilisieren. Und ich glaube, da haben wir auch nochmal unbedingt einen Redebedarf an dieser Stelle. Und da sollten wir, glaube ich, unbedingt nochmal weitermachen.
Sehr, sehr gerne. Gerade dieses letzte Themenfeld, was du nochmal angesprochen hast, ist, denke ich, auch ein Themenfeld, vor dem man die Augen nicht verschließen kann, das ganze Thema. Ich möchte es eigentlich gar nicht Stressbewältigung nehmen, sondern Leistungsfähigkeit erhalten im Unternehmen.
Genau, so ist es richtig. Die Leistung aus Kultur, ja, die wir ja nur mit aller Intensität fördern wollen, ja, hat damit natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung auch und kann nochmal anders reflektiert werden. Und deswegen, wir brauchen ja eine Organisation mit Menschen, die Lust auf Leistung haben und die auch leistungsfähig auch sind. Und das hängt ja genau ganz viel natürlich mit diesen Rahmenbedingungen, mit diesen Situationen auch zusammen. Ja, ich denke, es ist sehr, sehr deutlich geworden, um was es geht und dass es einen absoluten Mehrwert ja auch gibt. Und wir sehen es ja auch bei dir auch, dass dich immer mehr unserer Klienten da auch fordern und mit dir da auch Führungscoachings auch machen wollen. Unternehmer, die mit dir arbeiten, Führungskräfte. Und was wir jetzt auch heute noch gar nicht besprochen haben, das wäre auch nochmal ein großer Themenbereich, ist natürlich dieses ganze Thema in Einstellungsverfahren zu nutzen. Also wir haben ja einige Klienten, die mit einem großen Selbstverständnis natürlich die Bewerber, wenn die in der Endphase sind, auch nicht nur, es gibt Unternehmen, die machen es mit den Führungskräften, aber es gibt ja sogar auch große Unternehmen, die es bei Azubis machen, ja, weil natürlich auch gerade schon ein Auszubildender natürlich hier auch schon mit auf die Reise genommen werden kann und auch beim Auszubildenden schon geschaut werden kann, welche Potenziale hat der, was hat der für Präferenzen, für Antriebswerte und so weiter. Also um hier auch schon die Ausbildung, die Entwicklung, die Entfaltung von jungen Menschen auch zu begleiten und zu gestalten, da hat es natürlich auch nochmal einen riesen Einsatz ja auch und einen riesen Nutzen. Ja. Also ich glaube, es ist heute, wenn wir es nur geschafft haben an dieser Stelle, und ich denke, das ist dir sehr, sehr gut gelungen, Christiane, hier nochmal die hohe Bedeutung, die hohe Relevanz ja dieses Bereiches nochmal darzustellen. Und wenn wir nochmal ein bisschen neugierig gemacht haben, auch da noch mehr darüber zu erfahren und da einzusteigen, dann freuen wir uns natürlich an dieser Stelle über Kontakte, viele unserer Klienten, die vielleicht nochmal ein Bewusstsein haben, es noch mehr einzusetzen, viele Unternehmen, die bis jetzt noch nicht damit arbeiten, es einzusetzen und damit zu arbeiten. Und auch, ich sage an der Stelle auch mal ganz unabhängig von unseren sonstigen Consulting-Prozessen, wenn ein Unternehmer Lust hat, allein sich nur mit diesem Thema zu beschäftigen, dann kann er das auch gerne machen und kann uns dazu natürlich auch jederzeit auch kontaktieren, dich auch persönlich kontaktieren. Und eine unserer erfolgreichsten Unternehmerinnen, die der Name, die vielen bekannt ist und die bei Great Place to Work Großartiges erreicht hat. Ja, unsere liebe Annette Pasco hat in dem ganzen Prozess immer wieder betont und gesagt, bei allem, was wir erreicht haben, bei allem, was wir geschafft haben, bei allem, wie wir vorangekommen sind und immerhin sind wir Europa-Champion geworden, hat gesagt, das größte Geschenk, was wir ihr gemacht haben, war die Einführung von Insights und dass sie in ihrem Unternehmen damit gearbeitet hat. Und ich glaube, das war einer der entscheidenden Puzzlesteine für den Erfolg, weil sie auch gesagt hat, ab diesem Moment habe ich verstanden, dass die Menschen und vor allem die Führungskräfte, die mit mir in dem Raum sitzen, nicht alle so ticken wie ich. Und das, glaube ich, ist der Mehrwert daraus und die Möglichkeit der Potenzialentfaltung. Christiane, an der Stelle, wie immer, unsere Gäste, obwohl ich dich ja gar nicht als Gast bezeichnen darf, das ist ja schon gar nicht so gut, ja, sondern der Gast des Podcasts heute, das darf ich zumindest für mich in Anspruch nehmen, dass ich der Gastgeber bin des Adabing Podcasts, ja, deswegen dann ist die Rolle doch richtig erklärt, ja, hat immer noch die Möglichkeit eines Schlussstatements, ja, die Möglichkeit möchte ich dir natürlich auch geben. Hast du noch eine Botschaft, die du an dieser Stelle unseren Hörenden senden möchtest?
Die Botschaft ist ganz klar, dass wir Unternehmer aufgefordert sind, Räume zu schaffen, wo Menschen einfach ihr bestes Ich zeigen dürfen. Und wenn dieses beste Ich gezeigt werden darf, passiert automatisch auch das beste Ich des Unternehmens. Und das ist die Botschaft, die ich da mitgeben möchte, dass wir einfach mehr Räume brauchen, wo eben der Mensch in Unternehmen gesehen wird.
Ja, schöner kann man es nicht beenden. Ja, vielen Dank nochmal für deine Schlussworte. Und ich schaue jetzt gar nicht auf die Zeit, wie lange der Podcast gedauert hat, weil das, ich denke, es ist wie im Flug vergangen. Und von daher freue ich mich natürlich mit dir an der Stelle beim nächsten Mal wieder weiterzumachen. Allen Hörenden sage ich danke, ja, für das aufmerksame und intensive Zuhören. Gute Woche, bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Schmaler.
Für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.